Meine Frau und ich, wir tanzen gerne. Sie noch mehr, also noch lieber als ich. Aber wir machen das beide gerne. Und da passiert es immer wieder, dass ich auf die Füße trete. So richtig die Zehen erwische. Ist ein Risikosportart. Und ja, für mich auch. Also, wenn ihr schon mal gespürt habt, wie so ein Pfennigabsatz oder so ein richtiger Absatz so hinten an der Achillessehne runter, da ist also für beide. Ja, ja, ich hab's mit Skischuhen probiert, aber das war auch nicht so der Bringer. Beim Tanzen ist ja auch so, dass der Mann führen soll, ja, sofern sich die Frau führen lässt. Und da passiert es mir manchmal, dass ich Figuren ansetze, die man in dem Moment nicht tanzen kann. Ich meine, ich kann es schon, aber meine Frau sagt dann, hey, Moment mal, mein richtiger Fuß ist nicht frei. Und sie eiert dann da rum und das macht sie nicht besonders glücklich. Und dann kommen wir raus und das war definitiv meine Schuld. Ist auch schon passiert, dass ich ein bisschen aufgeregt war, weil ein paar Zuschauer da waren, dass wir einen Tanz begonnen haben und irgendwo festgestellt haben, wir sind völlig aus dem Takt. Das sieht dann auch ganz lustig aus, wenn man so aus dem Takt tanzt. Ja. Und da es beim Tanz ja so ist, dass man die Frau präsentiert und als Mann unterrepräsentiert ist, sieht das immer so aus, als wenn die Frau falsch tanzt. Aber war eigentlich meine Schuld. Und das passiert immer wieder. Und wisst ihr, was das Faszinierende an der Sache ist? Meine Frau will weiter mit mir tanzen. Die will das. Die sagt, hey Elmar, lass uns das machen. Komm, heute Sonntagabend, wir haben einen Tanzclub. Komm, wir fahren hin zum Tanzen. Und dann kann ich ja aufzählen. Schau mal, die letzten 5 Mal, was mir da alles an Fehler passiert ist, wo ich Mist gebaut habe, ist mir egal, ich will jetzt tanzen. Halt den Mund, komm mit. Ich habe noch nicht mal eine Ausrede. Das ist faszinierend. Sie macht erheblich weniger Fehler beim Tanzen als ich. Aber sie will weiter mit mir tanzen. Ich finde es faszinierend. Sie will mit mir tanzen. Sie will das weitermachen. Obwohl ich meine Fehler habe, obwohl ich da hin und wieder echt an meine Grenzen komme, auch beim Lernen von neuen Dingen ziemlich an die Grenze komme. Aber sie will das. Und ein Abend ist für sie klasse, wenn wir den Abend gemeinsam miteinander verbracht haben und getanzt haben. Ja, manchmal kriege ich auch zu hören, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ja, das passiert manchmal auch. Und manchmal können wir darüber lachen, manchmal kann nur sie lachen und ich nicht. Passiert auch manchmal. Und das Interessante ist, dass ihr das gar nicht so wichtig ist, dass ich Fehler gemacht habe. Sondern viel wichtiger, dass wir Zeit miteinander verbracht haben. Viel wichtiger, dass wir ein paar Stunden gehabt haben, die gut waren. Und die Momente, wo es richtig gut gelungen ist, da freut sie sich so und das hebt sie hervor. Ich bin jemand, der stark aufpassen muss, dass ich nicht die Macken, die ich habe, die Fehler, die ich mache, das, was bei mir eben unrund läuft, fokussiere. Zugegeben, ich bin Deutscher. Und Deutschland stände nicht da, wo es steht, übrigens Österreich auch, by the way, wenn wir nicht fehleroptimiert unterwegs wären. Weltweit eben mit zu diesen führenden Nationen, mittlerweile nicht mehr top, aber immer noch zu den führenden Nationen, dass wir effektiv und effizient sind. Und das haben wir dadurch geschafft, dass wir fehleroptimiert arbeiten. Nicht, dass wir bessere Fehler machen, sondern weniger Fehler machen. Ja. Und das hat uns auch ja zu etwas gebracht, zu einem Wohlstand, zu einer Gesellschaft, die einiges an Know-how hat, auch einer Leistungsgesellschaft. Und es gibt ja auch Dinge, wo wir uns keine Fehler leisten können. Ich habe mit Sven vorhin gesprochen, der Statiker. Wenn der Mist baut, dann hängen Menschenleben dran. Da geht es ja auch nicht. Der Pilot, sind wir auch nicht so glücklich drüber, wenn der Mist baut, oder? Wenn wir im Flieger sitzen. Ich meine, bei dem Flieger, wenn ihr jetzt den habt und der Flieger nicht austariert ist und der abstürzt, das, wen juckt's? Aber wenn jemand drinnen sitzt, dann wird die Frage auf einmal wieder ganz anders. Der Arzt, der uns untersucht, der wünscht mir uns ja auch keine Fehler. Und dieses, auch das, was wir in der Schule gelernt haben, wenn du einen Fehler machst, dann wird es rot unterstrichen und wird hervorgehoben. Ne? Es wird ja nicht hervorgehoben, was du gut gemacht hast, dann wird hervorgehoben, was du falsch gemacht hast. Rot, bäm. Je nachdem, wie lange du in der Schule warst, 8 Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre, 13 Jahre, 15 Jahre, je nachdem mit Berufsschule. Im Studium geht es ja gleich weiter. Fehler werden hervorgehoben. Und wir sind ja auch darauf trainiert. Und ich merke das, wie ich aufpassen muss, dass ich in Beziehungsfragen, ja, in diesen technischen Sachen, ist es, kann ich es stehen lassen, aber dass ich in Beziehungsfragen eben nicht auch dieses Prinzip anlege, die Fehler aufzulisten, das Versagen aufzulisten, da wo es nicht gepasst hat, aufzulisten. Und ganz brisant wird es, wenn ich auf den Glauben schaue, auf meinen Glauben auch schaue. Und du musst dir überlegen, da ist der heilige Gott, aber hallo, der ist heilig. Und ich, kleines Würstchen Elmer. Und wisst ihr was, ich bin ja mit 100% meiner Fehler konfrontiert. Meine Frau kriegt 60 mit. Sie meinte immer, sie würde mehr mitkriegen, aber nee, macht sie nicht. Ich bin gut im Verstecken. Meine Kinder kriegen vielleicht 40% meiner Fehler mit. Meine Arbeitskollegen haben ein recht offenes Klima bei uns. 15. Mehr gebe ich ihnen nicht. Ihr bekommt vielleicht 2-3% von meinen Fehlern mit, wenn überhaupt. Aber ich... Ich bin mit 100% meiner Fehler konfrontiert. Und da wir im Glauben unterwegs sind, die 10 Gebote haben als ein moralisches Prinzip in unserem Leben, die Ansprüche der Bergpredigt des Neuen Testamentes, dass etwas über uns ausgesprochen ist, dass wir heilig sind, eben an diesem Gott gemessen werden, der doch unser Vorbild ist. Und wenn ich mich dann dagegen halte, dann fange ich gar nicht erst über ein Meisterstück an, drüber nachzudenken, sondern sehe einfach nur die Risse und Sprünge, die Macken, mein Scheitern und Versagen. Ziemlich blöd, oder? Mir steht es ja auch so vor Augen. Mir steht es ja auch so vor Augen, weil ich es selbst wahrnehme. Und wisst ihr, dass mir das Tanzen geholfen hat, Perspektivenwechsel dort hineinzubringen, dass meine Frau es geschafft hat, mir dabei zu bringen mit diesem Tanzen. Und das hat so ein bisschen Klick bei mir im Hirn gemacht. Unter anderem diese Sache, dass Gott sagt, dass Jesus sagt, jo, du stehst mir manchmal auf meinen Füßen. Und manchmal stehst du mir auch im Weg. Und manchmal machst du Dinge, da bin ich traurig drüber. Aber weißt du was? Damit kann ich gut umgehen. Wirklich klar geworden ist mir das einmal im Hebräer 11. Ich schlage das mal mit auf, dieses Hebräerbrief, dieser Brief eben an die Hebräer von einem Schreiber, der dem Paulus wohl sehr nahe gestanden ist. Und dann heißt es, ab Vers 8 im 11. Kapitel. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden und wohnt in Zelten mit Isaak, Jakob, dem Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Wisst ihr, wenn ich an Abraham und Sarah denke, dann kommen mir all die netten Geschichten unter. Der Abraham. Was hat der alles gemacht? Und seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Warum? Pharao, der andere König, dann auch, dann das das so nicht. Da hatte Angst vor dem und hat sie als Schwester ausgegeben. Und dann wird sie auch mal als Frau genommen und das geht dann irgendwie ein bisschen nach hinten los für alle. Außer für den Abraham, der kriegt dann jede Menge Kamele dafür. Das ist wieder was anderes. Abraham um Sarah. Sarah war voll davon überzeugt, dass Gott seine Verheißung einhält, oder? Schiebt dem Abraham seine Hagar unter, ihre Hagar unter. Ja, wenn man so ein Angebot kriegt, das schlägt man auch nicht aus, oder? Um Nachkommen zu zeugen, der einzige Grund, um Nachkommen zu zeugen. Das geht auch irgendwie wieder nach hinten los. Steht auf einmal der Ismael davor, der ganzen Verheißung. Und wie sie nachher den Hagar dann raushauen aus der Familie, ist auch nicht so die besonders feine Art und Weise. Wie war das mit Sarah, als die drei Männer vorbeikamen und gesagt haben, nächstes Jahr bist du schwanger, Christensohn? Oder bist schwanger, Christensohn? Da hatte sie einen Lachkrampf, genau. Deswegen heißt er Isaac, Isaac. Isaac, Gelächter. Vollglauben, oder? War doch genauso, wie es hier steht, oder? Im Hebräerbrief. Durch den Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Blick auf die zukünftigen Dinge. Durch den Glauben segnete Jakob, als er starb, die beiden Söhne Josefs und neigte sich anbetend über die Spitze seines Stabes. Isaak. Der hat doch in voller Klarsicht den Jakob gesegnet, oder? Oder wie war die Geschichte nochmal? Und der Isaak? Der Jakob, der dann später Ephraim und Manasse gesegnet hat. Der Jakob, der auch immer das getan hat, was Gott wollte, oder? Ist ja schon mal aufgefallen, dass der Abram zum Abraham geworden ist und die Sarai zur Sarah? Und wie war das mit dem Jakob? Der hat auch einen neuen Namen bekommen, oder? Israel. Aber wird ganz wenig Israel genannt. Meistens ist der Jakob geblieben. Hat es da irgendwie nicht so ganz geschafft, dieses neue Wesen anzunehmen und zum Durchsetzen zu bringen. Und dann geht es im Vers 22, Josef. Ja, Josef, der war eine Ausnahme. Das stimmt. Der war von klein auf schon ganz brav, oder? Hat immer das Feingespür für seine Geschwister. Ja. Und Mose, ja, Mose. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden ist, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Ja, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten. Durch den Glauben verließ er Ägypten. Durch den Glauben verließ er Ägypten. Warum verließ er Ägypten? Hat er jemanden den Kopf kürzer gemacht, ne? Und fürchtete nicht den Zorn des Königs. Wie kriegen wir das hintereinander? Ich habe mal eine Auslegung zum Hebräerbrief gemacht, also in einem Hauskreis. Und dann sind wir an dieses Kapitel gekommen und dann saß ich davor und dachte, ja, irgendjemand hat mal gesagt, die Bibel widerspricht sich nicht. Irgendjemand hat mal gesagt, die Bibel erklärt sich selbst. Und ich bin da so ein bisschen an meine Grenzen gekommen. An die Grenzen gekommen von dem, was ich über die Leute weiß, was im Alten Testament nachzulesen ist und zwischen dem, was jetzt hier steht. Als erstes habe ich gedacht, mein Gedächtnis hätte mich vielleicht getrügt. Ja? Wow. Ja. Kann ja manchmal sein, dass das Gedächtnis löchrig ist und man Sachen vergisst, durcheinander bringt und so. Und dann habe ich nachgelesen und nein, das war eigentlich so, wie ich mich daran erinnern konnte. Wie bringst du das zusammen? Wie bringst du das zusammen? Mit der Perspektive Gottes. Mit der Perspektive Gottes bringst du das sehr wohl zusammen. Das Alte Testament beschreibt die Geschichten dieser Menschen. Ja? Erstes, zweites Buch Mose. Da hast du diese Geschichten drin. Und es beschreibt das ganz ungeschönt. Ist übrigens auch eins dieser ganz großen Argumente dafür, dass die Bibel wahr ist, dass die Bibel stimmt. Weil auch von diesen Größen des Glaubens, von den Größen dieses Volk Israels, von den Erzvätern, von dem Mose, diesem unglaublich großen Mann in dieser israelitischen Geschichte, ungeschönt berichtet wird über sein Versagen, über sein Scheitern, über den Mist, den sie gebaut haben. Und gleichzeitig ist das, was der Hebräerbrief hier wiedergibt, die Denkweise des Volkes und auch die Sichtweise von Gott. Das Scheitern ist da, das Scheitern und Versagen wird angesprochen. Und jetzt kommt das große Aber. Das Scheitern und Versagen bestimmt nicht das Leben, bestimmt nicht das Ziel, bestimmt nicht, wie es weitergeht, sondern das, was das Volk bestimmt und was den Einzelnen im Volk bestimmt, ist Gott selbst. Ist der Plan Gottes, den er mit seinem Volk hat, mit dem Einzelnen hat. Ist die Absicht, die er mit jedem Einzelnen hat. Und das Ziel, was Gott vor Augen hat für den Einzelnen. Das ist das, was bestimmt. Ja, den Mose, den hat es beeinflusst. Als er den Ägypter erschlagen hat, musste er fliehen. Das hat ihn beeinflusst und dann ist er in die Wüste gekommen. Und das hat ihn auch beeinflusst. Auch das 40 Jahre Hirte sein hat ihn beeinflusst. Er konnte nachher hervorragend Schafisch. Und sein ganzer Denkkreis war in diesem Bereich, wo die Schafen geweidet haben. Das hat ihn beeinflusst. Aber bestimmt hat ihn das nicht. Denn bestimmt hat ihn auch in diesen 40 Jahren, weit weg ab vom Schuss, Gott allein. Und Gott hat dann auch den Zeitpunkt bestimmt, wann es dran war, dass er auf einmal über einen brennenden Busch stolpert und auf einmal wieder die Weite des Lebens wahrnimmt, obwohl er 80 war, ein bisschen schon über die Pensionsalter hinaus, wahrscheinlich hat er zu wenig vorher eingezahlt, deswegen musste er länger arbeiten. Und dann, wo andere schon drauf und dran sind, sich in den absoluten Ruhestand zu verabschieden, bekommt er nochmal eine Berufung und die Krönung seines Lebens. Das macht Gott, weil er ihn bestimmt. Und nicht die Umstände, nicht das Scheitern, nicht das, was vorher war, ihn bestimmt. Ja, beeinflussen schon. Der Einfluss ist da, keine Frage. Aber nicht das Bestimmtsein davon. Und das macht Gott klar. Auch eine Sarah, von ihren Umständen her, war sie so alt, sie konnte keine Kinder mehr bekommen, aber die Umstände haben sie nicht bestimmt. Die Grenzen des Menschlichen haben sie nicht bestimmt. Und mich wundert es nicht, dass sie drüber gelacht hat. Was für ein guter Witz. In dem Alter noch ein Kind bekommen. Eigentlich wäre es Zeit, Urgroßmutter zu sein und dann nochmal selbst Mutter werden. Haha. Aber die Lebensumstände bestimmen sie nicht. Selbst die biologischen Grenzen bestimmen sie nicht. Beeinflussen, keine Frage, aber nicht bestimmen, sondern Gott allein. Und das macht dieses Kapitel im Hebräerbrief so spannend. Weil wir Leute sehen, Menschen sehen, die im Alten Testament beschrieben werden mit all ihrem Scheitern, mit ihren Fehlern, mit diesen teilweise echt krummen Wegen. Aber was am Ende des Lebens drüber steht, ist Glaube. Sie haben Gott vertraut. Und indem sich Gott Vertrauen eben auch anvertraut, zur Verfügung gestellt und damit dann das Prädikat besonders geliebt bekommen. Und das ist das, was am Ende zählt. Das ist das, was am Ende zählt, weil diese besonders Geliebten, diesen Heiligen Gottes, hat ausgezahlt, ausgemacht, dass sie sich auf Gott eingelassen haben und er den Weg mit ihnen gehen konnte bis zum Schluss. Und nicht, dass sie heute und gestern und morgen versagt haben, sondern dass sie bereit waren, auf Gott zu vertrauen und an der Hand des guten Hirten Wege in unbekannte Länder gegangen sind, sich für Aufgaben berufen haben lassen und voll Vertrauen weitergegangen sind. Und am Ende steht dieses ganz große Glaubende mit Ausrufezeichen. Und das ist dieses unglaublich wertvolle Prädikat, was über diesem Leben steht. Und das wird hier vorgehoben. Das wird im Neuen Testament hervorgehoben. Und da wird uns klar gemacht, das ist das, wie Gott auf uns schaut, wie Jesus unser Leben sieht. Natürlich übersieht er das Scheitern nicht. Natürlich geht er nicht einfach dran vorbei, das Versagen nicht. Aber das, was drüber steht, sind nicht die Sprünge, sind nicht die Macken, sondern das erreichte Ziel. Und das ist das, was Jesus mit uns vorhat. Das ist das, was Jesus mit seinen Jüngern vorhat. Und du kannst dir das bei Petrus anschauen, du kannst dir das bei Johannes anschauen. Dasselbe Prinzip. Er beruft die beiden Knaller in seinen Jüngerkreis hinein. Und Petrus, wir haben es vorhin gesungen, vergeigt. Scheitert. Aber das Scheitern ist nicht das Ende seines Lebens. Das Scheitern ist auch nicht das Ende seiner Berufung. Das Scheitern ist nicht das Ende. Jesus nimmt ihn, zeigt ein paar Dinge auf und dann geht's weiter. Und der Petrus ist nachher der, der die ganze Schar beieinander hält, der in Jerusalem Gemeindevorsteher wird und ist der, der für den Glauben nachher dann auch stirbt. Johannes, der Jungspund, der Jüngste im Jüngerkreis, mit seinem Bruder wollte er Feuer niederregnen lassen, weil da eine Stadt war, ein Ort war, die Jesus nicht aufnehmen wollten. Und mit dem geht Jesus so einen langen Weg, dass er am Ende der Apostel der Liebe heißt. Der nochmal am Ende seines Lebens seine Offenbarung geschenkt bekommt von Jesus, die er der Gemeinde mitgeben darf über die letzten Dinge, die passieren werden. Jesus hat das Ziel vor Augen. Das Ziel, was er mit uns, mit dir und mir erreichen möchte. Und das ist das Ziel, was uns bestimmt. Und wenn du damit zu kämpfen hast, dass du immer wieder versagst, dass du immer wieder hinfällst, immer wieder auf die Nase fällst, dann sage ich willkommen im Club. Und wenn du scheiterst, dann sage ich dir, dann scheiter bitte richtig. Richtig scheitern. Das ist die Kunst. Damit meine ich nicht, wenn du einen Unfall baust, dass du dann nochmal Gas gibst, Rückwärtsgang und dann wieder Vorwärtsgang, damit es ordentlich kracht. Das meine ich nicht. Sondern richtig scheitern heißt, mit der Enttäuschung umzugehen. Enttäuscht. Du bist enttäuscht. Wenn du mitbekommst, dass du versagt hast, dass du gescheitert bist, bist du enttäuscht. Denn in seltensten Fällen planen wir ein, dass wir versagen oder scheitern. Und dann müssen wir eingestehen, da hat was nicht geklappt, wir sind enttäuscht. Übrigens, wer ist enttäuscht? Der, der sich vorher getäuscht hat, genau. Hat sich Jesus in dir getäuscht? Jesus hat sich nicht mehr in mir getäuscht. Also kann Jesus auch nicht... Okay, Jesus kann nicht enttäuscht sein über dich. Jesus ist nie über dich enttäuscht. Der kennt dich doch. Warum sollte er denn über dich enttäuscht sein? Aber das macht auch gute Freundschaft auch aus, dass sie das Versagen des anderen aushält. Jesus ist nicht über dich enttäuscht. Ich bin über mich enttäuscht. Weil ich jetzt enttäuscht bin, die Täuschung ist jetzt weg. Bin ich ein toller Hecht? Ach, doch nicht. Ich bin enttäuscht über mich. Und damit muss ich zurechtkommen. Und das ist der erste Moment, nein, nicht der erste Moment, das ist der nächste Moment in diesem richtig Scheitern, dass ich es zugeben darf. Du darfst zugeben, dass du gescheitert bist. Du darfst zugeben, dass du versagt hast. Wir haben die Freiheit, in und vor Christus zu sagen, das ist nicht gelungen. Das Blödste, was man machen kann, ist, sich die Sache schön zu reden. Wenn du anfängst, dir die Sache schön zu reden, dann hast du ein Problem. Wenn du anerkennst, dass hier eine Enttäuschung ist und dass ich hier gescheitert bin, das ist gar nicht so das Problem. Aber wenn du anfängst, es dir schön zu reden, ich hatte keine andere Wahl, als diese Entscheidung zu treffen, ist ein Argument, sich die Dinge schön zu reden, hat ja keine Wahl. Konnte ja nichts dafür. Alternativlos, genau. Die anderen haben mich dumm sterben lassen. Die haben mir die Infos nicht gegeben. Die haben mir nicht gesagt, was los ist. Kann sein, dass du zu wenig Infos hast, aber wer hat die Entscheidung getroffen? Die anderen oder du? Ist doch gar nicht so schlimm. Kann manchmal sein, dass es nicht so schlimm ist, wie ich es gerade fühle, aber wenn das ist doch gar nicht so schlimm, als eine Ausrede dafür ist, dass ich darf es ja, ich kann es mir ja leisten, weil ich ja anders bin als die anderen, weil ich besser bin als die anderen, dann wird es problematisch. Sich nicht schönreden. In welcher Facette das auch herkommt bei dir und wo du zu dir auch neigst, rede es dir nicht schön. Rechtfertige dein Scheitern nicht. Rechtfertige dein Versagen nicht. Manchmal passiert es, dass wir scheitern und versagen heraus, dass wir gesündigt haben, etwas getan haben, was Gott nicht wollte. Und wenn das passiert, dann tu Buße. Heißt, sprich an, was da als Sünde hinter war und sag, dass es dir leid tut. Deinem Herrn gegenüber und auch den Menschen, die du damit konfrontiert hast. Und dann passieren aber auch Dinge, wo eben keine Sünde waren. Und trotzdem bist du gescheitert. Willkommen im Club. That's life. Du hast dieses Gemeindefest geplant, schließlich für die Gemeinde. Du warst mit der Planung dabei und irgendwie ist das Gemeindefest dann in die Hose gegangen. Weil irgendwas passiert ist, was du nicht vorhergesehen hast. Weil irgendwas passiert ist, was daneben gegangen ist. Und du bist aber dafür verantwortlich. Und das passiert manchmal. Und du kannst nichts dafür, aber trotzdem ist es das, wofür du verantwortlich warst und darin gescheitert bist. Manchmal passieren Dinge, die du nicht vor Augen gehabt hast. Eingestehen, nicht schönreden. Und der nächste Schritt ist dann aufstehen. Bleib nicht liegen. Wenn du dir eingestanden bist, dass du gescheitert bist, dann steh wieder auf. Hinfallen ist nicht so das Problem. Das Liegenbleiben, das ist das Problem. Und wenn du liegen bleibst, wenn dir der Schreck so in die Glieder gefahren ist, wenn der Fehler so schlimm war, wenn du die Welt nicht verstehst, weil die Enttäuschung so gewaltig war, dann ist es eben liegen bleiben, wenn dich das bestimmt. Aber das ist keine Option. Warum ist es keine Option? Warum ist auf die Nase fallen, passiert ab und zu mal? Aber liegen bleiben dann keine Option. Wenn ich liegen bleibe, spiele ich dem Gegenspieler in die Hand. Dann hat er mich aus dem Spiel genommen. Dann hat er mich ausgebremst. Dann ist der zu seinem Ziel gekommen und deswegen ist Liegenbleiben keine Option. Denn was ist mit auf dem Nasenfallen passiert und was ist nicht passiert? Ich bin vielleicht in einer Situation gescheitert, bin enttäuscht von mir selbst, vielleicht auch, dass die anderen von mir enttäuscht sind, aber das ist nur eine Situation und das sagt noch lange nichts darüber aus, ob ich im Leben gescheitert bin. Und wir haben die Eigenart, dass die Situation und vor Augen so viel Raum gewinnt in unserem Leben und wir das große Ziel dann aus den Augen verlieren. Und deswegen ist es keine Option, liegen zu bleiben. Denn was hat sich nicht geändert? Es hat sich nichts geändert, dass du deine Würde verloren hast. Du hast deine Würde, die von Jesus dir gegeben ist, darin nicht verloren. Du bist immer noch voller Würde von ihm angesehen als sein Kind, beziehungsweise als Kind des Vaters im Himmel, als kleiner Bruder von Jesus. Das hast du nicht verloren. Du hast auch nicht die Würde verloren, die er dir zugesprochen hat als König, Priester und Prophet. Als Salz und Licht in dieser Welt, das hast du nicht verloren. Deine Stellung hast du nicht verloren. Deine Stellung vor Gott hast du mit Scheitern auf die Nase fallen nicht verloren. Auch Jesus, wie er zu mir steht. Jesus ist nicht von mir enttäuscht. Der steht zu mir. Zugegeben, manchmal ist er traurig über die Dinge, die ich tue. Aber doch nicht enttäuscht. Und Jesus ist auch nicht zornig über mich. Ich bin unter dem Zorn Gottes hervorgekommen, als ich sein Kind geworden bin. Und deswegen ist mein großer Bruder auch nicht zornig auf mich. Der Gotteszorn steht nicht mehr über uns. Traurig, ja. Traurig ist er immer wieder. Da, wo ich Dinge tue, die ihm nicht gefallen, wo ich sündige, wo ich gegen ihn, da ist er traurig. Aber er freut sich eben auch über die Dinge, die mir gelingen im Leben. Aber es ändert nichts an der Stellung, die er zu mir hat und die ich vor ihm habe. Und auch das Hinfallen, das auf die Nase fallen, ändert auch nichts an meiner Berufung. Habe ich schon erwähnt mit Salz und Licht. Das ändert nichts. Und deswegen darf ich aufstehen. Deswegen ist Liegen bleiben auch keine Option. Deswegen ist es wichtig, aufzustehen, weiterzugehen. Und deswegen hat dieser Spruch, der manchmal so ein bisschen komisch klingt, ja, aufstehen, Krone richten, weitergehen, eine tiefe Weisheit in sich. Deine Krone ist dir vielleicht ein bisschen verrutscht und vielleicht ist aus deiner eigenen Krone den Zacken rausgebrochen, weil du enttäuscht bist. Ja. Aber die Krone, die du bekommen hast, die ist vielleicht ein bisschen verrutscht, deswegen richten und weitergehen. Weitergehen, weil Jesus dieses Ziel vor Augen hat, den Plan vor Augen hat, weiß, wo er mit uns hinkommen möchte. Und weitergehen, den nächsten Schritt setzen, die nächsten Schritte gehen, im Vertrauen, auf Jesus vertrauen. Warum? Weil ich dankbar bin. Dankbar bin für die Erfahrung. Für welche Erfahrung bin ich dankbar? Sei dankbar in allen Dingen, oder? Für welche Erfahrung bin ich dankbar? Dass ich mir die Nase aufgeschlagen habe? Für welche Erfahrung bin ich dankbar? Dass ich wieder aufstehen kann? Was habe ich gelernt, Manfred? Was habe ich gelernt? Dass ich wieder aufstehen kann. Dass eben diese Umstände mich nicht unten halten. Ja? Was habe ich noch gelernt? Dass ich ihn brauche, dankbar dafür. Wofür bin ich noch dankbar? Eine Selbsttäuschung weniger. Ich habe ein Stück mehr erkannt, wer ich bin, wo meine Grenzen sind. Und wofür bin ich am meisten dankbar? Dass Jesus trotzdem an mir festhält. Danke, Christian. Genau das ist der Punkt. In diesem Scheitern ich bedanke mich nicht unbedingt dafür, dass die Dinge schiefgegangen sind. Ja? Ich bin da nicht so masochistisch veranlagt. Ich stehe nicht auf Schmerzen. Wirklich nicht. Dafür bedanke ich mich nicht. Aber ich bedanke mich sehr wohl dafür, dass er mir die Augen geöffnet hat über mich, über die Situation, dass ich was lernen durfte, aber vor allen Dingen, dass er bei mir bleibt, dass er mich trägt und mit mir weitergeht. Und seine Kraft, die Kraft des Auferstandenen, die in mir ist, mir hilft, mich wieder aufzurichten, meine Würde wieder wahrzunehmen und weiterzugehen. Dafür danke ich. Warum? Weil aus Glauben Erfahrung geworden ist. Da, wo ich ihm vertraut habe, das hat sich erwiesen und da ist jetzt eine Erfahrung draus geworden, eine Glaubenserfahrung. Ich habe es erfahren, dass er mich aufrichtet und mich in meinem Scheitern nicht fallen lässt und loslässt, sondern bei mir, zu mir steht und ich meine Würde auch nicht verliere und meine Berufung nicht verliere. Ich habe es erfahren. Und das ist dieses Wort erkennen, was in der Bibel steht. Erkennen heißt zutiefst eine Erfahrung machen. Nicht, dass ich mir eine Philosophie im Kopf zurechtgelegt habe. Und dieses Begreifen, Erkennen, Durchleben, er steht zu mir, auch in dem Scheitern. Er richtet mich wieder auf, er hat einen weiteren Weg mit mir, er geht weiter mit mir. Und das ist diese Erfahrung, wofür ich dankbar bin. Jetzt habe ich es erfahren, dass es Vertrauen trägt, dass mein Herr so gut zu mir ist und dass ich eine großartige Zukunft mit ihm habe, dass er größer ist als meine Grenzen, dass meine Grenzen nicht seine Begrenztheit sind, dass meine Schwächen nicht seine Schwächen sind, sondern er hilft mir daraus auf. Das habe ich erfahren. Und das sind auch die Geschichten der Glaubenshelden im Alten Testament. Und im Neuen. Und das ist das, was Gott, was Jesus ausmacht, über all die vielen Jahrhunderte bis heute zu uns. Und er möchte uns in diese Erfahrung mit hereinnehmen. Wir sind Menschen, die um die Sünde wissen. Wir sind Menschen, die um das Scheitern wissen. Wir sind Menschen, die um das Versagen wissen. Wir sind Menschen in einer gebrochenen Welt. Wir sind Menschen in einer Kultur, die ein bisschen schräg ist. Da sind wir drinnen. Aber in all dem, ob das unsere Grenzen sind, unsere Gebrochenheit ist, ob das die Kultur ist, diese Schräge, es beeinflusst uns, aber es bestimmt uns nicht. Denn er ist es, der uns bestimmt und der uns ganz bestimmt, auch in diesen Situationen als guter Hirte, zu dem Ziel bringt, was er vor Augen hat. Und das ist das, was im Philipperbrief dann auch steht, wo es heißt, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und du hast es im Hebräerbrief auch wieder, dieses Anfangen und Vollenden im Glauben, dieses, er hat es in uns angestoßen und er wird uns auch zum Ziel bringen. Und das ist das Versprechen, was im Neuen Testament herauskommt, die Erfahrung aus dem Alten Testament. Er kommt mit seinen Leuten am Ziel, auch wenn es so ein krummer Krümmling ist wie der Jakob. Wenn es so ein Machtmensch ist wie Mose. Wenn es so ein Vorlauter ist wie der Petrus. Und wenn es so ein Donnersohn ist wie der Johannes. Er kommt ans Ziel mit uns. Dass die Konturen immer stärker werden und das Meisterstück immer sichtbarer wird. Er kommt mit uns ans Ziel. Und es sind nicht die Sprünge, nicht die Macken, nicht das Scheitern, sondern seine erklärte Absicht mit uns, die im Vordergrund steht. Dass er es mit uns schafft, dass sich Glaube durchsetzt, dass Glaube Gestalt gewinnt und Glaube sich in den Alltag hinein auswirkt. auch durch unser Scheitern hindurch. Und was macht in dieser Welt mehr Mut, wenn alles glatt läuft? Und du sagst, hey, bei mir läuft alles glatt, Mann, bin ich gesegnet. Oder wenn du sagst, hey, ist schon wieder daneben gegangen. Aber weißt du was? Das bestimmt mich nicht, sondern mein Herr bestimmt mich. Und er hat einen guten Weg mit mir. Und der kann nicht so kaputt sein, dass der nicht noch was draus machen kann. Der kann nicht so was in die Brüche gehen, dass er nicht noch was draus machen kann. Ist übrigens die Geschichte auch von diesem Haus hier. Das war eine Ruine. Aus menschlichen Ermessen nichts mehr möglich. Aber da ist noch was draus geworden. Weil Gott einen Plan gehabt hat. Und wir können gar nicht so sehr scheitern, dass Gott nicht zu seinem Ziel kommt mit uns. Es gibt nur einen einzigen Punkt, wo Gott nicht weiterkommt mit dir, wenn du liegen bleibst. Wenn du dich rechtfertigst, dass du dir Dinge tun darfst, wie du willst, vor Gott. Wenn du bockst und zickst. Wenn du nicht bereit bist zu vertrauen. Das ist der einzige Punkt, die Verweigerung, wo Gott mit dir nicht weiterkommt. Wo du dein Leben in den Sand setzt. In den Wüstensand. Wenn du sagst, hier bin ich, mit meinen Brüchen, mit dem, was Macken ist, und ich weiß nicht, wie du es schaffst, Herr, aber ich vertraue dir, dann wird er mit dir zum Ziel kommen. Egal, welches Scheitern noch vor dir liegt, egal, welches Scheitern hinter dir liegt, er wird mit dir zum Ziel kommen. Denn Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Halleluja. Lieber Jesus Christus, wir möchten dir Danke dafür sagen, dass du uns in so eine Freiheit hineinsetzt. Eine Freiheit, versagen zu dürfen, scheitern zu dürfen. Eine Freiheit, in der wir leben dürfen, vor und mit dir. Dass uns das nicht bestimmt, sondern dass du uns bestimmst. Und danke, dass in all dem wir erleben dürfen, dass alle Enttäuschung dahin führt, dass wir einen klareren Blick bekommen über uns und von dir. Und danke, dass du es schaffst, dass es dieses Versprechen ist von dir an uns, dass du es schaffst, mit uns zur Vollendung zu kommen, zur Vollendung vor und mit dir. Danke dafür. Für diese gewaltige Perspektive, für diesen Ausblick nach vorne, für dieses hoffnungsvolle Wort.